Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Wie Heidi auch schon sagte, wir sind in der Fastenzeit. Und es geht um so einen Aspekt in der Fastenzeit. Ich möchte gerne eine Stelle lesen, eine Begebenheit aus diesem Leidensweg Jesu herausgreifen und über diese Begebenheit reden. Und diese Begebenheit wird in der Bibel nur mit einem einzigen Vers benannt, beziehungsweise mit drei Versen in den drei Evangelien, die aber alle auf dasselbe hindeuten. Und das ist, Nati, du kannst die PowerPoint dran schmeißen. Ja, genau. Es geht um diese Begebenheit, wo Simon von Kyrene das Kreuz Jesu trägt. Und ich habe diese drei Stellen, habe ich euch hier aufgeschrieben, weil die alle ein bisschen anders formuliert sind und wir in jeder dieser Stellen ein paar Informationen über diese Begebenheit sehen können. Ich beginne mit Markus 15,21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. In Matthäus 27 heißt es: Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Lukas schreibt es so: Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug. Ich habe versucht, diese Begebenheit, was sich da abgespielt hat, irgendwie in so eine Geschichte, also in so ein ganzes Bild hineinzufassen. Und um das mal so zusammenzufassen, da war ein Mann in einer Zeit, er lebte in Israel, oder die Begebenheit spielt sich jedenfalls in Israel ab. Wie ihr wisst, Israel zu der Zeit war beherrscht von den Römern, waren die Besatzer, und die haben ganz schön gewaltsam da geherrscht. Und das hat nachher auch nochmal eine Bedeutung, auf die ich nochmal zu sprechen komme. Und da lebte ein Mann mit Namen Simon. Simon, das war ein jüdischer Name. Das heißt, mindestens einer seiner Eltern muss jüdischer Herkunft gewesen sein. Ja, es kann sein, dass beide Eltern Juden waren. Es kann aber auch sein, dass nur ein Elternteil Jude war und der andere Grieche, Römer oder aus irgendeinem anderen Hintergrund herkam. Weil Simon hat den Beinamen Simon von Kyrene. Kyrene liegt in Nordafrika, im heutigen Libyen. Von daher, es kann sein, das war eine gemischte Ehe. Auf jeden Fall hat das Jüdische, also der jüdische Hintergrund im Leben von Simon, eine gewisse Rolle gespielt. So. Kyrene, habe ich schon gesagt, ist ein Ort in Libyen. Und dann heißt es nochmal, er war der Vater von Alexander und Rufus. Und das ist auch nochmal interessant, weil Alexander ist ein griechischer Name, Rufus ist ein römischer Name. Das heißt, es liegt nahe, dass dieser Mann entweder mit einer Griechin oder mit einer Römerin verheiratet war. Ja. Und eben die Römer, die kommen da auch noch vor in dieser Stelle, das war eben die Besatzungsmacht, und sie sahen es als ihr Recht, die einheimische Bevölkerung zum Frondienst heranzuziehen. Also die hatten das Recht dazu. Die konnten einfach jemand rausgreifen aus der Menge und sagen, du trägst jetzt das Kreuz. Ja? Simon hatte keine Möglichkeit, Nein zu sagen. So, das war so das, was wir wissen. Und also ich habe ziemlich lange über diese Stelle, über dieses, diese Begebenheit nachgedacht und war doch ziemlich erstaunt, was man da alles herauslesen kann oder was Gott uns oder was Gott mir gesagt hat über diese Stelle. Und ich möchte das gerne an euch weitergeben, weil ich denke, wenn es mein Herz bewegt hat, bewegt es vielleicht auch das eine oder andere Herz von euch. Und die erste Frage, die mich beschäftigt hat, warum wird dieser Simon überhaupt mit Namen genannt? Die Bibel, wenn sie jemanden beim Namen nennt, das hat immer einen Grund. Das ist nie grundlos, das ist nie durch Zufall. Ja? Das hat immer einen Grund. Und es gibt, ich bin auf mehrere Erklärungen gekommen, warum Simon genannt wird. Die ganz einfachste, die pragmatischste Erklärung ist die, Simon und seine Söhne waren einfach der Gemeinde bekannt. Ja? Also Simon war ein sehr gängiger Name damals. Da war Simon, alleine zwei Jünger von Jesus hießen Simon. Ja? Und wenn es jetzt heißt, ja, und dann haben die Soldaten Simon ergriffen und ihn gezwungen, das Kreuz zu tragen, dann fragt sich jeder, ja, war Simon Petrus oder der andere Simon da von den Jüngern oder einer von den tausend anderen Simons, die damals in Jerusalem rumgelaufen sind, wer war denn das? Und dann der Schreiber oder die Schreiber der Evangelien, die sagen, das war der Simon, ihr wisst doch, ihr kennt doch den Alexander und den Rufus in der Gemeinde und das ist der Vater, der war das. Ja? Und wenn diese Leute der Gemeinde bekannt waren, dann lässt das darauf schließen, dass sie zur Gemeinde dazugehörten. Das heißt, dass da eine Bekehrung stattgefunden hat. Irgendwann, ja, im Laufe der Geschichte. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese Begebenheit, wo Simon das Kreuz von Jesus getragen hat, dass das Spuren in seinem Leben hinterlassen hat. Offensichtlich war der damals noch nicht ein Jünger Jesu. Offensichtlich war der damals noch nicht Jesus nachgefolgt, weil der war, das heißt, der war zufällig da. Ja? Der hatte wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, was an diesem Tag in Jerusalem stattfindet. Der kam da, der kam vom Feld und kam einfach in diese Menge hinein, in diesen ganzen Aufruhr und Trubel und wurde willkürlich rausgepickt. Der hatte mit Jesus überhaupt nichts am Hut. Also gehe ich mal davon aus. Ja? Zu dieser Zeit jedenfalls. Aber scheinbar hat diese Begegnung, dieses Ereignis, sein Leben ganz drastisch verändert. Im Brief an die Römer, im letzten Kapitel, da schreibt Paulus und grüßt Rufus. Ja, vielleicht, ich sage vielleicht, war das sein Sohn, also von Simon, der Sohn. In Apostelgeschichte 13 heißt es, da war die Gemeinde in Antiochia zusammen und dann werden so mehrere Leute genannt und unter anderem Simon genannt Niger. Ja, vielleicht war das Simon von Kyrene, weil Kyrene in Nordafrika, der war vielleicht ein Dunkler. Ja, der hatte vielleicht einen dunklen heutigen Elternteil und das hat sich ein bisschen in ihm wiedergespiegelt. Also vielleicht. Es gibt so einzelne Hinweise darauf in der Bibel. Mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Ja. Also das ist die pragmatische Erklärung. Der Typ war einfach bekannt der Gemeinde. Dann gibt es aber auch noch, oder für mich gibt es da auch noch eine geistliche Erklärung. Ja? Für uns ist Simon einfach einer der vielen Simons, die da in der Bibel genannt werden. Aber für Gott war diese Tat, das, was Simon getan hat an diesem Karfreitag, war so bedeutungsvoll, dass Gott wollte, dass sein Name sozusagen in alle Ewigkeit bekannt bleibt. Heute, nach 2000 Jahren, kennen wir diesen Mann beim Namen. Und zwar deswegen, weil Gott das wollte. Weil Gott die Erinnerung an ihn nicht auslöschen wollte. Und Gott hat ihn geehrt. Und ich sehe das so als ein göttliches Prinzip. ja, das, was niedrig ist in der Welt, das wertet Gott ganz hoch. Und ihr müsst euch das vorstellen, ja, Simon kommt da rein, ihm wird dieses Kreuz auf die Schultern gelegt und er muss das bis nach Golgatha tragen. Der hat die Schwere des Kreuzes erlebt, das hat ihm sicher ins Fleisch geschnitten, dieses Kreuz. Er hat vielleicht irgendwelche Holzspäne da im Fleisch gehabt, aber nicht nur das. Er hat nicht nur diese körperliche Qual erlebt, sondern zur damaligen Zeit, wenn die Römer jemanden mit einem Kreuz auf der Schulter durch die Stadt parodiert haben, dann bedeutet, also die ganze Stadt wusste, was sie von diesem Menschen zu denken hat. Das muss total erniedrigend für Simon gewesen sein, dieses Kreuz zu tragen, weil er damit von der ganzen Stadt zu den Verbrechern gezählt worden ist. Und ich stelle mir vor, dass Simon das total erniedrigend fand, dieses Kreuz zu tragen. Und Gott sagt, die Welt schaut verachtend auf dich, weil du an diesen Punkt gekommen bist, unschuldig auch noch. Ja? Aber ich ehre dich. Ich ehre dich dadurch, dass ich deinen Namen Generationen nach dir noch im Gedächtnis, in Erinnerung rufe. Und ich ziehe ja immer gerne so Parallelen zu unserem Leben. Was sind die Dinge, die wir niedrig erachten? Ich war ja viele Jahre in Indien und in Indien zum Beispiel, wenn man Kinderdienst gemacht hat in der Gemeinde oder wenn man Kinderdienst macht, in Indien, das ist total niedrig. Also das ist nicht erniedrigend, aber es ist ein niedriger Job in der Gemeinde. Jeder will da auf der Bühne stehen, Mikrofon in der Hand haben, Lobpreis leiten, irgendwas, wo man vorne steht, irgendwas, wo man jemand ist. Und aber Gott ehrt einen Kinderdienst unendlich, weil das nämlich die nächste Generation ist und was wir in die Kinder investieren. So wird unsere Gemeinde morgen aussehen. Gott ehrt das. Oder, also ein anderes Beispiel, ich habe ja sowohl in Indien als auch hier, ich bin da auf der Straße, ja, und in Indien, also das ist wirklich das Niedrigste vom Niedrigen, was wir da gemacht haben. Ja, wir haben uns, also wer Indien kennt, der weiß, wie dreckig das da ist und wie das stinkt und so. Und wir haben uns mitten in diesen Dreck hineingesetzt und haben uns abgegeben mit denen, die genau in diesem Dreck gewohnt haben. Und es sind Leute vorbeigekommen, die haben einfach nur den Kopf geschüttelt. Ja. Die Polizei dort hat uns gesehen und die hat gesagt, die hat uns gewarnt, die meinten es gut, aber die haben uns gewarnt und die haben gesagt, wenn ihr euch mit diesen Leuten abgebt, dann kommt bitte nachher nicht zu uns, wenn eure Pässe und eure Mobiltelefone geklaut werden und eure Geldbeutel und beschwert euch. Ja. Das Niedrigste vom Niedrigen, aber Gott ehrt das. Und ich möchte gerne noch eine Begebenheit erzählen in Indien, die mir genau da auf der Straße widerfahren ist. Wir hatten Kontakt mit einem jungen Mann zwischen 25 und 30 und der war sehr offen für Gott und für Jesus. Und wir haben oft mit ihm über Jesus gesprochen und wir haben oft für ihn gebetet. Der war also richtig, richtig unten, ja. Und oft für ihn gebetet und eines Tages, ich saß da wieder, ich habe mit ihm geredet, ich habe für ihn gebetet und dann habe ich das Amen gesprochen und dann macht er seine Augen auf und dann sagt er zu mir, so, und jetzt möchte ich für dich beten. Der war nicht bekehrt, der war zwar offen, aber der hat sein Leben noch nicht Jesus gegeben gehabt, inzwischen hat er das, aber und Ich war wirklich überwältigt, weil ich dachte, boah, was ist das für eine Geste? Was kommt da zurück? Und ich glaube, das war kein ausgefeiltes Gebet mit tollen Worten oder so. Der hat einfach aus seinem Herzen geredet. Und ich glaube, an diesem Tag für Gott war das das allerschönste Gebet, was er gehört hat. Ja, Gott ehrt so etwas. Ich stelle die Frage an euch, seid ihr bereit, niedrige Dienste zu tun? Das, was in der Welt, vielleicht sogar in der Gemeinde nicht anerkannt wird, nicht geehrt wird, nicht geschätzt wird. Wie weit sind wir dazu bereit, das zu tun? Ich gebe noch eine dritte Erklärung, warum Simon namentlich genannt wurde. Ich nenne sie mal die prophetische Erklärung. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Simon war höchstwahrscheinlich zwar jüdisch angehaucht, aber kein besonders frommer Mann, hat nicht so viel von Jesus mitbekommen, war ihm auch eigentlich alles egal. Also wer in Jerusalem hat diesen ganzen Aufruhr nicht mitbekommen? Entweder einer, der völlig ignorant war, oder einen, den das einfach nicht interessiert hat. Ja, also er scheint nicht besonders fromm gewesen zu sein. Und trotzdem, Gott hat ihn für diesen Dienst erwählt, den Gott extremst hoch geachtet hat. Und ich finde das so ermutigend. Also ich bin ja viel da draußen. Ich war in Indien draußen. Und wenn ich da hinausgehe, ich sehe nicht Männer und Frauen, die ein Drogenproblem haben, die ein Problem mit Obdachlosigkeit oder Ähnliches haben, sondern ich sehe da draußen Männer und Frauen, die Gott berufen hat. Und wo offensichtlich irgendjemand versucht, diese Berufung nicht zum Durchbruch kommen zu lassen. Und ich glaube, das ist so wichtig im Dienst. Egal, wo wir sind, ob das im Kinderdienst ist oder ob das im Dienst da draußen auf der Straße ist oder ob das an der Arbeitsstelle ist oder, also völlig egal. Wie, fragt euch mal, wie seht ihr Menschen? Also manche von euch gehen ja mit mir da raus. Wenn ihr den Menschen da draußen begegnet, wie seht ihr sie? Was für ein Bild habt ihr im Kopf? Und weil das merken die Menschen da draußen oder das merken die Kinder, egal mit welcher Gruppe von Leuten ihr arbeitet, was ihr für ein Bild von denen habt, das vermittelt ihr auch. Und ich glaube, wenn wir die Menschen erreichen wollen, also ich denke natürlich immer da draußen, ja, dann müssen wir sie so sehen, wie Gott sie sieht. Als Gott Paulus berufen hat, hat es Paulus, also nachdem Paulus sich dann bekehrt hat und zu einem Jünger Jesu geworden ist, der hat das unglaublich schwer gehabt, in die Gemeinde zu kommen. Warum? Weil nämlich genau das passiert ist. Die Gemeinde, obwohl sie Christen waren, haben in Paulus den Verfolger gesehen. Nicht den von Gott Berufenen, das auserwählte Werkzeug für Gott, von Gott, für Gottes Werk. Und es brauchte einen Barnabas, damit dieser Mann in die Gemeinde hineinkam. Die hatten offensichtlich dasselbe Problem, wie viele von uns haben, ja? mit dem Bild, das wir von anderen haben und mit dem wir dann anderen begegnen. Es brauchte einen Barnabas. Wenn Barnabas nicht gewesen wäre, wie viel von Wort Gottes hätten wir dann heute? Also klar, Gott hat seine Wege, ne? Aber ja, werfe ich jetzt mal so rein. Simon. Warum hat er Simon? Warum wird Simon namentlich genannt? Es heißt in dem Text, die Römer, die ergriffen einen gewissen Simon und zwangen ihn, den Vorübergehenden, das Kreuz zu tragen. Ich habe ja schon gesagt, die Römer hatten das Recht dazu, weil die Besatzungsmacht waren. Die hatten die Macht dazu und die hatten das Recht dazu. Ja. Warum haben sie Simon eigentlich dazu gezwungen? Also es steht in der Bibel nicht, warum sie das gemacht haben. Wir können darüber irgendwie, ich sag mal, philosophieren. Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die man sich so ausdenken kann. Kann sein, Simon, der sah einfach schon so aus wie so ein Troublemaker, war vielleicht dunkelhäutig, ne? Und die Soldaten dachten, dem zeigen wir mal, den warnen wir mal, was passiert, wenn er, wenn er Schwierigkeiten macht. Ja, der darf schon mal das Kreuz ein bisschen, der darf schon mal einen Vorgeschmack davon bekommen, was ihm blüht. Also könnte sein, ja, könnte aber auch sein, was sehr naheliegend ist, Jesus war einfach zu schwach. Ja, ja, der, ja. Und trotzdem war das kein angenehmer Job für ihn. Ne? Oder Jesus ging ihnen einfach zu langsam, die Soldaten. Die hatten die Schnauze voll von diesem ganzen Trubel, von diesem ganzen Menschenauflauf, den sie immer zu zurückdrängen mussten und so. Oder die Soldaten dachten, okay, der Auftrag ist, Jesus zu kreuzigen. Jesus ist jetzt schon so schwach, der sieht aus, als würde er demnächst kollabieren und nicht mehr bis nach Golgatha kommen. Dann leider Auftrag nicht erfüllt, dann kriegen wir wieder eins auf den Deckel. Ja. Oder sie wollten ihm Jesus einfach Gnade erweisen, weil sie ja mitgekriegt haben, Pilatus wollte den gar nicht verurteilen. Keine Ahnung, ja, kann man alles rein interpretieren, ist letztendlich auch gar nicht so wichtig. Warum? Aber was wichtig ist in dieser Begebenheit, ist, dass es eigentlich nicht die Römer waren, die Simon gezwungen haben oder die Simon dazu gebracht haben, dass er das Kreuz trägt, sondern es war Gott. Gott wollte, dass Simon dieses Kreuz trägt, weil Gott wollte, dass Simon in eine Begegnung mit Jesus hineinkommt, die sein Leben ganz radikal verändert. Und ich finde diesen Gedanken, der ist grandios. Also ich finde diesen Gedanken in vielen Situationen total tröstlich. Ja. Wir denken oft, Simon hat vielleicht gedacht, die Römer waren es. Die Soldaten waren es, die haben mich gezwungen, die wollten mir Böses tun. Aber Gott sagt, ich möchte dir Gutes tun. Und ich glaube, dass wir kennen so viele Beispiele aus der Bibel. Ja, also das klassischste Beispiel ist Josef. Ja, wo er am Ende von Genesis, sein Vater ist, Jakob war gestorben, dann kommen die Brüder, weil die Angst hatten, jetzt rächt er sich vielleicht an uns. Und Josef sagt, ihr wolltet mir Böses tun, Gott aber hat es zum Guten gewendet, damit ein ganzes Volk gerettet wird. Ja, oder Geschichte von Esther, Waisenkind, ja. Aber Gott wollte, dass Esther an den Königshof kommt, damit sie das Volk der Juden retten wird. Es gibt, euch fallen sicher tausende Beispiele ein. Wir wollen ja nicht heute Abend noch hier sitzen. Deswegen nur diese zwei Beispiele zur Auswahl. Aus meinem eigenen Leben, ich habe das oft und oft erfahren. Ja, 2016, ich musste aus Indien raus. Ja, Modi war es. Hinterher 2020, die Pandemie. Ich musste wieder raus aus Sri Lanka. Die Pandemie war es. Modi war es und die Pandemie war es. Nein, es war nicht Modi und es war nicht die Pandemie. Es war Gott, der offensichtlich noch etwas vorhatte. Wenn Modi nicht gewesen wäre, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wäre ich heute nicht da. Dann wäre André nicht hier, höchstwahrscheinlich. Ja, zum Beispiel. Gott denkt über Situationen, die wir als ärgerlich empfinden, völlig anders. Gott möchte solche Situationen in Heil verwandeln. Die Römer wollten, dass Simon das Kreuz trägt. Gott wollte, dass Simon Gott begegnet, ihm begegnet, Jesus begegnet. Und das ist ein Punkt, der mich immer wieder sehr berührt, weil ich es eben selber auch in meinem Leben erfahren habe. Und ich denke, jeder von euch hat solche Situationen erfahren. Wo seid ihr gerade in einer Situation, die ihr vielleicht nicht versteht oder die euch so vorkommt, wie Simon diese Begebenheit vorkommen musste, wo vielleicht eine Krankheit ist, vielleicht ein Konflikt, vielleicht irgendein Schicksalsschlag, da ist jemand gestorben, da versteht euch jemand nicht oder irgendeine Situation, die euch eigentlich zutiefst zuwider ist und wo ihr denkt, der Feind, der drückt mich wieder nieder. Warum immer ich? Immer ich. immer trifft es mich. Und jedes Mal ist das so. Also ich glaube, diese Sätze sind schon aus jedem eurer Münder mal hervorgekommen. Unserer Münder, ich kenne das auch. Was auch immer deine Situation jetzt gerade ist, der Feind will dich damit zerstören. Aber Gott möchte dir da drin begegnen und möchte daraus Heil entstehen lassen, etwas Wunderschönes entstehen lassen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich etwas sehr Persönliches erzähle, aber es ist eigentlich ein sehr passendes Beispiel. Wie gesagt, in Indien habe ich auch mit Menschen gearbeitet, die auf der Straße gelebt haben. Und es gab so einzelne Leute, in die ich sehr viel investiert habe und die mir sehr nahe an meinem Herzen waren. Und da war jemand, der stand mir wirklich sehr, sehr nahe. Und vor 4 Jahren ist er gestorben. Ich war schon nicht mehr in Indien und ich will da jetzt auch nicht die ganze Geschichte dazu erzählen. Aber das war eine Zeit, die mich wirklich, also ich hatte da wirklich sehr, sehr lange zu kämpfen damit, weil eben alle möglichen Fragen da waren und naja, egal. Auf jeden Fall, aber was ich euch erzählen möchte, ist inmitten von diesem Kampf, der sich da in mir stattgefunden hat, ich hatte eine Begegnung mit Gott, wie ich sie davor nie hatte und danach nie hatte. Und ich habe so in dieser ersten Zeit, in diesen ersten Tagen, nachdem ich das gehört habe, dass er gestorben ist, habe ich irgendwie so gedacht, dass ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich kann niemanden mehr so nah an mein Herz heranlassen, also ein zweites Mal, das schaffe ich nicht mehr. Und als ich diese Begegnung mit Gott hatte, da hat Gott zu mir gesagt, das sind noch so viele, die jemanden brauchen, der ein offenes Herz hat. Und es war wirklich eine Entscheidung, die ich da treffen musste. Und naja, ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, wenn Gott mich um etwas bittet, dann werde ich es tun. Und deswegen habe ich in dieser Situation habe ich auch gesagt, okay, ja, ich weiß zwar nicht, wie ich das schaffen soll, aber wenn du das willst, dann lasse ich mich da drauf ein. Und es braucht so eine Entscheidung, weil sonst bleibt der Plan, den der Feind mit dir hat, der wird dann zur Ausführung kommen, nicht der Plan, den Gott mit dir hat. Und es ist immer die Frage, wie reagiere ich auf so eine Situation, so einen Schicksalsschlag, eine Krankheit, ein Unfall, ein Todesfall oder was auch immer, ja, was auch immer mich aus der Bahn bringt. Wie sehe ich das und wie reagiere ich darauf? Es braucht ein Sich-Einlassen auf das, was Gott redet, auf das, was Gott aus dieser Situation machen möchte. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung nur eines sagen, es lohnt sich. Ich habe die Entscheidung nie bereut. Ich würde heute nicht da draußen sein. Ich hätte das nicht nochmal gemacht, nicht nochmal angefangen, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Sie haben einen Vorübergehenden ergriffen. Und ich möchte einmal kurz noch stehen bleiben bei dem Wort vorübergehend. Also manche sagen, dass er ein Tagelöhner war. Ja, keine Ahnung, ich bezweifle das, dass das ein Tagelöhner war, weil also man muss bedenken, das war morgens vor 9 Uhr. Jesus wurde um 9 gekreuzigt. Das heißt, irgendwas zwischen 6 und 9 ist der da durch Jerusalem gezogen mit seinem Kreuz. Ein Tagelöhner würde ich eher sagen, dass der abends vom Feld kommt, nicht morgens um 9 oder um 8 vom Feld kommt. Ja. Also, aber eigentlich egal. Ich habe so eine Studie gelesen über dieses Wort, das für Feld benutzt wird. Und dieses Wort kann auch bedeuten Gehöft, Hof, Bauernhof, Landgut. Es ist auf jeden Fall etwas, was die Lebensgrundlage von jemandem ist. Und vielleicht hat Simon in diesem Gehöft, in diesem Landgut gewohnt und ist früh morgens am Freitag in die Stadt gekommen, weil das war ja Rüsttag. Ne? die haben sich vorbereitet auf den Sabbat, auf den Samstag, auf unseren Samstag, ja, auf den Feiertag. Vielleicht musste er Besorgungen machen. Vielleicht hat er tatsächlich so ein paar jüdische Elemente in seinem Leben gehabt und dachte, ja, da muss ich noch was besorgen, damit wir heute Abend oder morgen den Sabbat feiern können. Also vielleicht hat er da draußen irgendwo gewohnt und kam in die Stadt, für Besorgungen zu machen. Vielleicht war das auch tatsächlich nur sein Feld. Er wohnte in der Stadt, er ging mal aus irgendeinem Grund auf sein Feld, um da nach dem Rechten zu sehen vor dem Sabbat, weil am Sabbat durfte er das ja nicht mehr und kommt dann zurück. Vielleicht lebte er auch in Kyrene, also in Nordafrika, und ist wegen des Festes, es war ja Passa, in die Stadt gekommen und dachte sich, da gucke ich gerade noch mal auf mein Feld, das ich da auch noch habe. Keine Ahnung, aber was auch immer dieser Optionen die richtige ist, er war ein Vorübergehender, er war gerade beschäftigt mit was anderem offensichtlich, weil er hat versucht, sich da so seinen Weg durch die Menge durchzubahnen. Er war beschäftigt. Und die Römer haben diese Geschäftigkeit vielleicht auch die religiöse Geschäftigkeit, wenn er sich für den Sabbat vorbereitet hat, die Römer sind da sozusagen dazwischen gegangen. Ja? Sie haben ihn je da drin unterbrochen. Und wie wir ja vorher schon drüber nachgedacht haben, es waren nicht die Römer, sondern Gott. Also Gott hat ihn in seiner Geschäftigkeit, hat er ihn ergriffen. Und wir sehen das oft in der Bibel, dass Gott, wenn er Menschen beruft hat oder Menschen angesprochen hat, dass er tatsächlich plötzlich in das Leben eines Menschen hineingebrochen ist. Ja, ob das Maria war, die wahrscheinlich gerade irgendwie Hausarbeit gemacht hat und dann steht plötzlich ein Engel da. Ja, oder mit ihrem Verlobten Josef, die haben sich auf die Hochzeit vorbereitet und plötzlich kommt dieser Engel, diese Frau wird unverheiratet schwanger und also das ganze Leben hat eine völlig andere Bahn genommen, als sie sich das vorgestellt haben. Ja? Oder die Geschichte von Gideon kennt ihr auch alle. Der war gerade auf dem Feld oder war gerade am Dreschen irgendwie. Und dann kam der Engel des Herrn und sagt, du starker Held, in den Alltag hinein. Oder Paulus auf dem Weg nach Damaskus, der dachte, dass er ein ganz frommer Mann wäre. Ja, ich gehe mal nach Damaskus und schlachte mal ein paar Christen ab. So, und Gott bricht da hinein. Die Jünger, Netze flicken. Jesus schlendert da vorbei, du komm mal mit und folge mir nach. Und dann hieß es, sie ließen die Netze liegen und folgten ihm nach. Gott bricht oft in die Geschäftigkeit unseres Alltages hinein, reißt uns heraus und setzt uns in etwas völlig Neues. Und ich stelle mal die Frage an euch, vielleicht seid ihr gerade in so einer Situation, wo Gott, wo ihr genau wisst, dass ihr so an so einem Scheideweg steht, wo Gott entweder schon in euer Leben hineingekommen ist oder vielleicht auch gerade jetzt in euer Leben hineinspricht und euch herausreißen möchte aus dem gewohnten Alltag, in dem ihr jetzt gerade steht, um euch in etwas Neues hineinzubringen. Und die Frage ist, wie reagiert ihr darauf? Ist es euch lästig? Das ist immer so ein bisschen lästig. Also ich glaube, Simon war das total lästig. Ja, der wollte einfach nur seine Arbeit tun und dann endet er da auf Golgatha. Ja. Aber er hatte keine Ahnung, wie dramatisch diese Tat sein Leben verändern würde. Als ich vor über einem Jahr da draußen das erste Mal Suppe ausgegeben habe, als es so kalt war, ja, ich wusste an diesem Tag nicht, wie dramatisch diese Tat mein Leben verändern würde. Aber das Traurige ist, oder das Ding ist, wir können solche Situationen auch verpassen. Wir können daran vorbeigehen. Simon hatte keine Wahl, aber meistens wir haben eine Wahl. Wir können Nein sagen zu Gott. Wir können sagen, nee, Ich möchte mein Ding lieber durchziehen. Ich habe mein Leben geplant. Ich habe meinen Tag geplant. Ich habe meinen Urlaub geplant. Ich habe meinen Sonntag geplant. Ich weiß nicht, wie oft ich da vor die Türe gehe und ich plane, ich will nach Altona oder irgendwohin was einkaufen oder was erledigen. Und wenn ich da rausgehe, ich komme meistens nicht weit. Ja, weil dann steht immer irgendjemand da, den ich nur mal schnell fragen will, wie geht's dir? Oder der auf mich zukommt und sagt, hey, kannst du mal? Oder einfach anfängt zu reden. Und es ist jedes Mal eine Entscheidung, bleibe ich jetzt stehen und wende mich demjenigen zu, der gerade Ansprache braucht, oder ziehe ich mein Ding durch? Und so oft, wenn ich stehen bleibe und anfange zu reden und meinem Gegenüber einfach begegne, merke ich, wie Gott da drin ist und wie Gott zu dieser Person anfängt zu reden. Es gibt so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also wen ihr sicher kennt, ist Marco Polo, sicher schon mal gehört in der Schule. Der hatte einen Vater, der hieß Niccolo Polo, und dann hatte der noch ein Onkel oder irgendwas. Also auf jeden Fall, das waren alles so Seefahrer, Entdecker und so. Und dieser Niccolo Polo, der kam eben mit einem zweiten Mann, der kam in die Mongolei. Das war zur Zeit, als der Enkel von Chinggis Khan dort regiert hat. Der Typ hieß Kublai Khan. Und Nikolai Polo hat ihm von Jesus erzählt, also die haben da kräftig erzählt, einfach aus der Bibel. Und Kublai Khan war so gepackt von diesen Erzählungen von Jesus, dass er sagte, geh mal zurück nach Europa und bring mir 100 Lehrer des christlichen Glaubens. Ich möchte mich bekehren. Ist wirklich wahr, ja? Falls jemand daran zweifelt. Und Niccolo Polo, zurückgefahren, ist auf eine Kirche getroffen, die gerade, also es war einfach nur Chaos, da ist gerade, glaube ich, irgendwie ein Papst gestorben oder keine Ahnung, irgendwas. Es war auf jeden Fall, er traf auf eine Kirche im Aufruhr. Und es dauerte, ich glaube, 2 Jahre, bis sie genau 2 Mönche in die Mongolei geschickt haben. Und diese 2 Mönche sind auf halber Strecke auch noch umgekehrt. Und zurück blieb Niccolo Polo mit einer kleinen Flasche heiligem Öl. Damit trat er dann vor Kublai Khan. Nach, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren. Inzwischen hat Kublai Khan, hat Tibet eine Unzahl von buddhistischen Mönchen in die Mongolei geschickt, um Kublai Khan zu unterweisen. Er hat sich dann für den Buddhismus entschieden. Wen wundert's? Eine versäumte Gelegenheit. Asien könnte heute anders aussehen, wenn die Kirche nicht in ihren eigenen Dingen verstrickt gewesen wäre und dem Ruf der Nation nachgekommen wäre. Und ich finde das total tragisch, ja, solche Begebenheiten, weil das hat Geschichte geformt. Und also das ist ein großes Ding jetzt da, aber in unserem eigenen Leben, wie oft passiert das, dass wir einfach an jemand vorbeigehen, dass jemand mit uns reden möchte oder dass jemand bereit wäre, das Evangelium zu hören, und im Grunde genommen wissen wir das ganz genau, dass Gott uns ruft und wir sagen nein, weil wir keine Zeit haben, weil wir was anderes zu tun haben, weil wir in unserer Geschäftigkeit gefangen sind. Simon trug das Kreuz. 3 Dinge faszinieren mich daran. Nämlich, dass er das Kreuz trug. Der ist nicht nur zu Jesus gegangen und hat gesagt und hat ihm irgendwie was zu trinken gegeben oder ihm ein Schweißtuch gegeben oder irgendwie ein paar ermutigende Worte gesprochen, sondern er hat, wenn auch unfreiwillig, aber er hat diesen Balken getragen. Und damit auch das Gewicht dieses Balkens, den Schmerz dieses Balkens, er ist höchstwahrscheinlich mit dem Blut Jesu in Berührung gekommen. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es gibt diese Geschichte, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich, von den Herrnhuttern. Ich glaube, es waren die Herrnhutter. Die wollten die Sklaven auf den westindischen Inseln erreichen. Und die haben gesagt, die einzige Möglichkeit, diese Leute mit dem Evangelium zu erreichen, überhaupt an diese Leute ranzukommen, ist, indem wir selber uns als Sklaven dorthin verkaufen. Die sind dorthin gefahren und haben das Leben eines Sklaven angenommen. Und zwar nur deswegen, damit sie das Evangelium an die Sklaven verkündigen konnten. Das ist ganz schön teuer. Ja? Das kostet ganz schön viel. Wie viel sind wir bereit, es uns kosten zu lassen, das Evangelium zu verkündigen oder Dienst im Reich Gottes zu tun? Der zweite Punkt, der mir an diesem Kreuz tragen, der mich fasziniert, ist, dieser große Gott, der nimmt die Hilfe von einem winzigen Menschen an. Ja, er lässt sich helfen. Der hat das nicht nötig. Der braucht das nicht. Ja, der ist stärker als Poppy, nachdem er Spinat gegessen hat. Ja, aber er erniedrigt, Jesus ist so sehr Mensch geworden, hat sich so sehr erniedrigt, dass er hilfsbedürftig geworden ist. Und das nicht nur in der Krippe in Bethlehem, sondern auch, als er da höchstwahrscheinlich unter dem Kreuz zusammenbrach. Und der dritte Punkt, der mich fasziniert, ist, Simon hat das Kreuz getragen. Aber die Erlösung hat Jesus gebracht. Und ich finde das total tröstlich. Also gerade, wenn wir im Dienst stehen, also ich habe oft das Gefühl, ein Kreuz zu tragen. Und ich kann, wenn Menschen mir am Herzen liegen, ich kann mich damit hineinbegeben und das mittragen, was Menschen tragen. Aber wie befreiend ist es? Und daran erinnere ich mich immer wieder. Ich trage zwar das Kreuz mit diesem Menschen, aber ich muss ihn nicht erlösen, weil das hat Jesus schon gemacht. Und also mich befreit das. Egal wie hart dieser Weg trotzdem ist. Ich werde oft von Leuten gefragt, wenn ich so erzähle aus Dienst in Indien und Sri Lanka und hier und so, oft fragen mich Leute, sag mal, wie hältst du das eigentlich aus? Wie, du bist inmitten von so viel Not und Leid, wie kannst du das aushalten? Und ich glaube, es ist genau das. Ich kann mich in dieses Leid hineinbegeben, aber ich muss diese Menschen nicht erlösen, weil ich kann das so und so nicht. Ich bin nur ein Mensch. Das ist schon längst geschehen. Diese Sache mit der Erlösung, das hat Jesus schon längst gemacht. Und für die einen ist es tröstlich, du musst niemanden erlösen, auch wenn du mit jemandem ein Kreuz trägst. Und für andere ist es vielleicht auch ein bisschen eine Ermahnung. Ja, du musst das nicht machen. Tu nicht so, als würdest du das machen müssen. Und das trifft zu, natürlich, wenn ich da draußen bin, aber das trifft auch zu, vielleicht tust du deinen Dienst unter Flüchtlingen oder im Krankenhaus oder keine Ahnung, selbst auf die Familie. Ja, du gehst mit deinen Kindern einen Weg, aber du musst sie nicht erlösen, weil das hat schon jemand anderes gemacht. Und last but not least, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, die wichtigste Begebenheit ist das, worüber die Bibel uns nicht wirklich eine Auskunft gibt. Aber ich glaube, das war das Zentralste in dieser Geschichte, was es gab, nämlich die Begegnung zwischen Jesus und Simon oder zwischen Simon mit Jesus. Von Simon mit Jesus. Wir wissen nicht, in was für einer Art und Weise diese Begegnung stattgefunden hat. Wir wissen auch nicht, ob die überhaupt miteinander geredet haben. Aber Was wir wissen, dass offensichtlich diese Begegnung zwischen Simon und, also diese Begegnung Simons mit Jesus, sein Leben völlig verändert hat. Sonst wäre er der Gemeinde ja nicht bekannt gewesen. Die Tradition sagt, dass Simon später nach Ägypten gegangen ist und 100 nach Christus als Märtyrer zersägt worden ist. Keine Ahnung, das sagt die Tradition. Auf jeden Fall gipfelt diese ganze Geschichte in der Begegnung zwischen Simon und Jesus. Ja, Simon kommt vom Feld, hat seine eigenen Pläne, plötzlich werden diese Pläne durchkreuzt. Er kommt irgendwo ganz runter, tiefe Scham, tiefer Schmerz, begegnet dem Messias und sein Leben verändert sich. Also nicht schlagartig, wir wissen nicht, wann sich sein Leben verändert hat, ob das da ist oder ob er nach Hause gegangen ist, seiner Frau und seinen Kindern erzählt hat und dann hört er irgendwann von der Auferstehung und es hat ihn auf jeden Fall irgendwie diese Begebenheit nicht losgelassen, sodass er später dann irgendwann zu einem Jünger, also höchstwahrscheinlich zu einem Jünger Jesu geworden ist. Und das gibt mir Hoffnung, ja, eine Begegnung genügt, dass Menschen zu Jesus finden. Also gerade wenn ich da draußen bin, ja, also manche Leute sind ja so resistent gegen das Evangelium, ja, und ich mache mir natürlich Gedanken, wie kann ich den noch erreichen? Eine Begegnung genügt. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr an Menschen dran, ihr betet schon jahrelang für einen Menschen oder ihr wünscht euch so sehr, dass der oder jener zu Jesus findet. Eine Begegnung mit Jesus genügt. Und das kann ein ganzes Leben revolutionieren. Ich möchte zum Schluss so eine Zeit nehmen, ich stelle so ein paar Fragen und denkt einfach darüber nach, wo steht ihr? Was von dem spricht vielleicht zu euch? Und mache ein bisschen Musik an gleich und kann jeder so in Stille darüber nachdenken, mit Gott ins Gespräch kommen und Alex macht dann den Abschluss. Wo bist du? Gerade in einer Situation, wo du vielleicht denkst, der Feind hat mich da hineingebracht, der Feind drückt mich nieder, der Feind meint's böse mit mir. Entscheide dich, komm mit Gott ins Gespräch darüber und entscheide dich, diese Situation mit Gottes Augen zu sehen, das zu sehen, was Gott mit und in dieser Situation vorhat. Oder wo bist du vielleicht gerade in einer Situation, wo Gott dich aus der Geschäftigkeit des Alltags herausholen möchte, aber es ist dir lästig, es kommt gerade ungelegen, dann komm mit Gott darüber ins Gespräch und entscheide dich, Gottes Ruf nicht zu versäumen, weil auch das hat Konsequenzen. Oder vielleicht bist du entmutigt, weil dir das Kreuz, das du gerade trägst, zu schwer erscheint. Vielleicht trägst du einen Menschen mit, für den du schon lange betest, aber nichts passiert. Eine Begegnung mit Gott genügt.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.